Herzlich willkommen bei 1000 Sasser, dem Coaching-Podcast für Generalisten mit Impulsen für ein erfülltes Leben und Wirken. Heute habe ich die Autorin und Vielbegabungsexpertin Anne Heinze im Interview. Anne ist Expertin für metakognitives Coaching und hat eines der wenigen Bücher zum Thema Vielbegabung geschrieben. Mit ihr habe ich endlich einmal die Vielbegabung von Hochbegabung, Hochsensibilität und Hochsensitivität abgegrenzt. Du hörst außerdem, was dich als talentierter Tausendsasser von den Spezialisten unterscheidet, warum dein Job auch einfach sein darf und der Schuster nicht bei seinen Leisten bleiben muss. Mit welchen 4 Schritten es dir gelingt, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören oder etwas anderes zu verändern? Warum du gesund egoistisch sein musst, um happy zu werden? Warum du kreativ bist, obwohl du dich vielleicht nicht so fühlst? Wie du deine Mitmenschen nicht mit deinem vielbegabten Wesen überforderst? Warum es hilft, dir keinen einzigen Gedanken zu glauben und erstmal alle in Frage zu stellen? Und wie du das spielerische, kindliche, neugierige wiederentdecken kannst? Eine geballte Ladung Wissen also. Viel Spaß beim Hören. Ja, schön, Anne, dass das klappt heute, dass wir uns sehen und sprechen.
Ja.
Ich habe mich fokussiert mit meinem Coaching-Business auf Tausendsasser, Generalisten, Scanner-Persönlichkeiten, vielbegabt. Und du bist da der absolute Spezialist. Und deswegen bin ich froh, dass wir ein bisschen darüber reden können. Und du bist selber so ein Vielbegabter, oder? Wenn man so dein Buch liest, auf viele Arten anders.
Ja. Ja, ich meine, ich glaube, in dem Buch habe ich beschrieben, was ich so alles beruflich gemacht habe und dass mit dem Lebenslauf mich kein Personalverantwortlicher jemals einstellen würde. Hey, tickt die noch? Was hat die alles gemacht, die Frau? Ja, aber genau das ist ja typisch. Und sehr viel und breit aufgestellt zu sein und viele Interessen zu haben, aber auch viele Fähigkeiten und die dann womöglich noch autodidaktisch angeeignet, das ist ja das Wesen der Scanner-Persönlichkeit.
Ja, da sagst du was. Und vor allem auch hat mich angesprochen der Satz, mit dem Lebenslauf würde mich keiner auswählen.
Genau.
Ich glaube, das geht so vielen so, wenn sie in einem Vorstellungsgespräch sitzen oder sich bewerben wollen oder auch erstmal nur auf den bekannten Jobplattformen sind. Was soll ich da eingeben? Mein Lebenslauf ist so bunt.
Ja, ich erlebe das häufig mit Klienten, mit denen ich früher gearbeitet habe oder heute die Trainees, die ich ausbilde, deren Aufgabe ist immer auch einen Lebenslauf zu schicken. Und dann muss ich bei Scannern immer dazu sagen, und das passiert sehr häufig, aber bitte die vollständige Version. Und dann sagen die immer, ach, du weißt schon, ich lasse immer was weg, je nachdem, auf welche Stelle ich mich beworben habe.
Ja.
Die vollständige Version, die enthält dann auch so Sachen wie, was weiß ich, habe aus Jux und Dollerei mal das und das gelernt, obwohl ich wusste, ich brauche es nicht, habe ich mir dann selber beigebracht, wie man Kinderbücher illustriert, zum Beispiel. Ne?
Mhm. Ja, die vollständige Version, das ist dann eher ein Lebenslauf, der von, wo der aussieht, als wären es 5 Lebensläufe auf einmal.
Ja, genau, der ist sehr lang, hat auch relativ kurze Phasen, weil wenn der vielbegabte Mensch erkennt, ja, das reicht jetzt auch. Mehr brauche ich davon nicht zu wissen. Meine Neugier ist gestillt. Dann geht der auf zu neuen Ufern.
Ja.
Außerdem ist er ein unbequemer Mitarbeiter, ne? Ist schon klar. In irgendeinem Angestelltenverhältnis ist er nicht unbedingt der beliebteste Kollege, Vorgesetzte oder aber auch Untergebene.
Sag uns warum.
Naja. Stell dir vor, du hast so einen Mensch, der sehr viel kann, sehr viel macht, in bestimmten Tempo auch macht und hat dazu, müssen wir vielleicht kurz noch erläutern, im Gegenteil vom vielbegabten Scanner-Persönlichkeit ist der Taucher. Ne? Der geht so der tief in ein Themengebiet rein und versucht sich da möglichst viel zu informieren. Der macht das ein Jahr, ein Jahrzehnt, auch 3 Jahrzehnte und dann wird er zu einer Koryphäe in dem Gebiet. Da kommt der vielbegabte Scanner an und sagt, das ist interessant, aber warte mal, ich verbinde das mit einem, ne, der kann ja vernetzt denken, mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe in der Astronomie, beziehungsweise beim Kochen habe ich gemerkt, wenn ich das ein bisschen analog betrachte wie Laborarbeit, dann kommt das und das dabei raus, können wir das nicht mal anders machen. Wäre zum Beispiel typisch. Der Scanner hat auch keine Aktien dabei, Hierarchien und Autoritäten einfach mal so anzuerkennen, nur weil die so sind. ne, weil es der Chef ist und wir das schon immer gemacht haben, sagt er noch lange nicht, okay, dann machen wir das so.
Sehr unbequem, ja.
Ja, gleichzeitig aber auch wirklich innovativ, sodass der Fortschritt bringen kann, Neuerungen bringen kann, Kreativität reinbringen kann, das, was jedes Unternehmen voranbringt. Das muss, Unternehmen muss aber diese Kultur haben. Wenn es diese Kultur nicht hat, dann wird das nichts. Dann ist ein Vielbegabter sicher in der Selbstständigkeit besser aufgehoben, weil da kann er seine Arbeitstätigkeit selber gestalten.
Ja, nicht umsonst sind du und ich selbstständig unterwegs.
Ja, genau. Also ich kann auch sagen, das ist übrigens das Einzige in meinem Leben, was ich länger gemacht habe als 4 Jahre. Das war das Längste. Aber seit 12 Jahren bilde ich Coaches aus. Und zwar solche, die sich mit vielbegabten und hochsensiblen Menschen beschäftigen wollen. Also wirklich mit dieser Spezialisierung. So, da gibt es keine Langeweile. Das sind immer spannende Menschen. Das sind immer spannende Erfahrungen. Das ist eine permanente persönliche Evolution, die ich da begleiten kann. Und das ist das, weswegen man Coach wird. Ne? Du willst keine Langeweile mehr. Du hast immer wieder neue Herausforderungen und kannst ständig mit jedem Klienten, den du hast, was Neues lernen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Was würdest du denn jetzt den Personen raten, die jetzt, weil du es vorhin gesagt hast, im Vorstellungsgespräch sitzen, vor ihrem Chef sitzen, ihrem zukünftigen möglicherweise und so einen Rucksack an Möglichkeiten, Fähigkeiten, Ideen, Interessen im Kopf haben oder mitbringen? Was würdest du denen raten, wie die da am besten vorgehen, um den Job zu kriegen?
Das Wichtigste ist tatsächlich, wirklich selektiv vorzugehen, was den Lebenslauf angeht. Pausenzeiten zu begründen und auch Änderungsgründe zu erwähnen. Das machen die wenigsten. Ne, die sagen einfach, von dann bis dann habe ich da gearbeitet, da kommt der nächste Job. Aber eine einzige Spalte einfügen und sagen, Veränderungsgrund, Doppelpunkt. Mhm. Ja, und also es gibt ja häufig, hat das Unternehmen eingespart, fusioniert, du bist umgezogen, du hast ein Kind gekriegt und. Das dann auch wirklich als Veränderungsmotivation da reinzuschreiben. Das ist das eine. Das zweite ist, die Punkte vorab rauszusuchen, von denen du weißt, dass das Unternehmen genau die braucht. Auch wenn das nicht in der Stellenausschreibung steht. Du machst dich schlau über das Unternehmen, indem du natürlich googelst. Du schaust dir die Website ganz genau an, was gibt es da an Informationen. Du schaust auch an, was gibt es an Presseveröffentlichungen. Also da weiterschauen. Du schaust auch, ob du vielleicht irgendjemanden kennst, der dort gearbeitet hat, wo du hin willst. Du kannst ja heute Xing, LinkedIn und Kontakt aufnehmen und dich erkundigen.
Und dann sitze ich im Vorstellungsgespräch und weiß, ich bringe so viele Fähigkeiten mit, aber ich sage sie besser nicht oder gehe ich ganz offen damit um?
Naja, frag dich immer, was es nützt. Das ist das A und O an der ganzen Geschichte. Was nützt es dem Unternehmen, wenn du erklärst, übrigens, ich kann auch E-Bikes basteln oder programmieren, ja, ist ja voll egal. Ja. Ja. Wenn das Unternehmen ein Bäckerhandwerk ist, das nützt überhaupt nichts. Also warum sollst du darüber reden? Ne? Dann ist höchstens interessant, was du als Hobby machst. Aber warum sollst du jemandem über das Hobby im Vorstellungsgespräch was erzählen, wenn er nicht explizit danach fragt? Und dann du schaust einfach, was braucht das Unternehmen von dem, was du kannst und hast. Selten muss man auch wirklich in Detail gehen, aber du kannst immer sagen, ich bin ein Mensch, der es liebt, Probleme zu lösen. Ja. Es liebt, und das tun die Vielbegabten häufig, es liebt, neue Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Na, auch Innovationen in einem Unternehmen voranzutreiben. Ja. Neue Wege für alte Probleme zu gehen und so weiter. Ja. Und das ist eine besondere Fähigkeit, die darf man durchaus herausstellen.
Es sind diese Metafähigkeiten, ne? Weil ich beobachte oft, dass man als Vielbegabter denkt, ach, das macht mich doch auch noch aus, dass ich an E-Bikes bastle oder programmiere. Das möchte ich doch gerne nennen, aber nein, es sind die Metafähigkeiten, zu schauen, was macht mich denn aus in all diesen einzelnen Aktivitäten, ne? Ja, was mich stärkt und was ich mitbringe fürs Unternehmen.
Und das, was dazu geführt hat, dass ich E-Bikes bastel oder Websites erstellen kann, ist ja eigentlich eine Neugierde und weil es dir Spaß gemacht hat. Seien wir ganz ehrlich, es ist purer Egoismus. Ja? So, ist doch fein, eine Sache, aber das interessiert oft andere nicht. So ja. sehr wie einen selber, ja. Und dann, wenn man sich dann sagt, nee, pass auf, das nützt ja mir jetzt an der Stelle nichts, man muss es nicht erzählen.
Ja.
Das ist nicht verschweigen oder was unter den Teppich kehren, sondern wirklich im Sinne der Sache zu überlegen, was ist wirklich hilfreich.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du mit vielen, vielen, vielbegabten im Coaching arbeitest, angehenden Coaches, wahrscheinlich auch Klienten, hast du ja geschrieben auch. Was sind denn so die typischen Herausforderungen oder Fragestellungen, mit denen die zu dir ins Coaching kommen?
Also ich habe jetzt keine Klienten mehr, mache nur noch Ausbildung. Aber früher war der Klassiker natürlich, ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Wofür soll ich mich denn jetzt bewerben, wenn ich dies könnte und jenes könnte? Weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich ja vielleicht unglücklich, weil ich das nicht machen kann. Eine zentrale Frage ist auch, was ist denn eigentlich meine Berufung? Ne, dieser große Leitstern des Lebens, mein Warum. Und da immer auf der Suche zu sein, dann macht der Vielbegabte das ein Jahr lang und dann erkennt er, das war es ja doch nicht. Also da zu schauen, wie etwas möglichst, weil du eben die Metaperspektive genannt hast, möglichst Übergeordnetes zu finden. Also was alles das enthält. Schau, unser Beruf, ganz einfach. Wir können unsere Liebe zu Menschen leben. Gleichzeitig können wir aber auch die Technik lieben, nämlich Podcasten. Das habe ich auch mal gemacht, 30 Folgen, dann fand ich es zu doof, dann habe ich es gelassen. Ist auch schon 6 Jahre her, bevor Podcasts in waren, oder 7 Jahre. Wir können Videos machen, wir können Bücher schreiben, wir können bloggen, wir können Social Media aktiv sein, Seminare machen, Workshops machen, Einzelcoachings machen. Das ist so ein genialer, vielfältiger Beruf. Da wirst du nicht so leicht unglücklich.
Und wenn uns eine Sache an dem Beruf nicht mehr gefällt, lassen wir sie weg und machen was anderes.
Exakt, genau so. Ne, Podcasten, auch nö, lassen wir bleiben. Videos, ja, schauen wir mal, wenn es sich so ergibt. Und so weiter und so fort. Bei mir war es ganz klar, das Gespräch mit Menschen ist für mich das Allerschönste. Ich lehre unheimlich gern. Ich finde einfach diese Ausbildung, Seminare wunderbar. Und Schreiben. So. Und bis dahin habe ich aber einiges ausprobiert und gemacht und getan und Online-Kurse entwickelt. Auch was das so alles gibt. Ne? Einfach alles mal ausprobiert. Ja.
Also diese Frage des roten Fadens, des übergeordneten Themas herausfinden.
Mhm. Ja. Genau.
Und dann sich zu entscheiden, obwohl ich da so viele Möglichkeiten habe. Das sind so die Herausforderungen, die erstmal präsent sind, oder?
Ja, und auch zu erkennen, dass selbst wenn ich mich jetzt entscheide, ist es doch nicht in Stein gemeißelt. Ja, also du darfst dich doch neu entscheiden. Du darfst doch nach einem Jahr sagen oder 30 Folgen, ach nö, oh, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt interessiert es mich nicht mehr. Das ist doch voll okay. Ja? Das ist so deutsch. Das ist so deutsch, zu glauben, wenn ich einmal mich entschieden habe, dann muss ich dabei bleiben und dann Schuster bleibt bei deinen Leisten und was wir Deutschen dafür tolle Sprichworte haben. In Amerika kümmert es keinen Menschen, wenn einer ein Startup nach dem anderen macht. Mhm. Das ist voll okay, das ist ganz normal. Und diese Normalität in uns zu etablieren, ist eine schöne Herausforderung, dass wir einfach sagen, okay, ich mache es so lange, wie es mir Freude macht. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, der Weg der Freude ist der einzige, der auch wirklich nachhaltig dabei bleiben kann, wo man dabei bleiben kann, auch wenn sich die Inhalte verändern.
Der Weg der Freude, ja. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht. Meine Lieblingsfrage oder eine meiner Lieblingsfragen ist auch immer, was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen? Also in dem Fall von der deutschen Gesellschaft. Wie könnte sie sich ändern? Wie müsste sie sich ändern für Vielbegabte? Und vielleicht ist das einfach, dass wir als Vielbegabte das tun, was uns Freude macht, dass wir es uns erlauben, immer wieder Veränderungen zu haben, neue Entscheidungen zu treffen und dass wir so die Gesellschaft prägen. Vielleicht kann man an der Gesellschaft selbst sonst gar nicht so viel ändern.
Naja, ich halte die Frage etwas für kritisch, weil wenn du da tiefer gehst, kommst du nämlich sehr schnell an eine äußerst destruktive Erkenntnisprozess, wenn du den verfolgst, weil die Gesellschaft du nicht ändern kannst. Du kannst nur dein eigenes Leben ändern. Gesellschaft, wir sind die Gesellschaft, wir machen sie. Ja. Wenn ich und du unser Bestes geben für unsere Tätigkeit, ne, haben wir in unserem Kreis unser eigenes System verändert. Ne. Und viele Einzelne, die werden dann die Gesellschaft. Das ist wie ein Stein, den ins Wasser schmeißt und der dann Kreise zieht. Und je mehr Menschen glücklich sind, und den Weg der Freude gehen, umso besser wird jedes Mal das eigene Umfeld. Ja, wenn ich happy bin, ist mein Mann happy, sind meine Kinder happy, sind meine Haustiere happy, die Family, die Freunde und so weiter. Ne? Das zieht Kreise. Ja. Ja, und das wird exponentiell, weil das bei jedem ja dann, wenn du jemanden motivieren kannst und inspirieren kannst, das Gleiche für sich zu tun.
Ach, ja. Das ist genial. Ich bin total auf deiner Seite. Was braucht es denn, um happy zu werden? Einfach nur den Mut, nach seiner eigenen Persönlichkeit zu leben? Also einfach? Oder ja, was braucht es?
Ja, da gibt es ein paar Vorstufen. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennen. Das hat sich noch nie jemand danach gefragt. Wenn du dich fragst, was macht dir am meisten Freude? Sitzen manche da? Ich habe auch schon erlebt, dass sie in Tränen ausbrechen. Wirklich in Tränen ausbrechen, hat sich noch nie einer dafür interessiert, was mir Freude macht. Welche Bedürfnisse sind, du kannst ein Bedürfnis, was du nicht kennst, nicht erfüllen. So einfach ist das. Du kannst etwas nicht bekommen, was du nicht denken kannst. Also wenn du nicht in Erfolg denken kannst, in Liebe denken kannst, in Glück denken kannst, in Reichtum, was auch immer, ja, wie sollst du es kriegen? Das ist nicht möglich. Also zuerst mal ist für mich wichtig, eine Einladung auszusprechen, bei den Menschen, mit denen ich arbeite, sich über ihre eigenen Bedürfnisse klar zu werden und zu erkennen, dass niemand anderes da ist, um sie zu erfüllen. Nie. Keine Gesellschaft, auch nicht mein Mann ist dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Überhaupt nicht. Sondern was kann ich denn selber tun in meinem Leben, um meine Bedürfnisse zu erfüllen? Weil das ist das, was wir auch selber in der Hand haben. Dann kommt irgendwann, nachdem ich sie kenne, also das ist der Bereich Bewusstsein schaffen. Mhm. Wenn ich kein Bewusstsein habe, geht gar nichts. All Bewusstsein. Dann kommt irgendwann mal den Wunsch, etwas zu verändern. Der Wunsch, etwas zu verändern. Wenn du den Wunsch nicht hast, dann bleibst du mit dabei, weil dein Bewusstsein sagt, ja, es ist halt so, habe ich nicht, macht mich unglücklich und ich will es nicht ändern. Also dann kommt der Wunsch nach Veränderung. Dann kommt die Entscheidung. Ohne Entscheidung wird es auch nichts. Es gibt ja, wir kennen den Klassiker, es gibt ja Menschen, die sagen, ich höre jetzt auf zu rauchen und ich höre auf zu rauchen.
Demnächst. Ja, ich höre auf zu rauchen.
Ich höre mal auf. Ja, es gibt auch die Leute, die Experten sind im Rauchen aufhören, weil sie schon 20 Mal gemacht haben. Das sind Absichtserklärungen gewesen und keine Entscheidung. Eine Entscheidung heißt, ich habe mich entschieden. Feiern. Mhm. Ja. Und da kann kommen, was will. Und das ist immer ganz spannend, zum Beispiel Frauen, die, nehmen wir das Rauchbeispiel, die schwanger sind. Was glaubst du, wie schnell die aufhören können zu rauchen? Die haben eine Entscheidung getroffen, die wissen wofür. Ja.
Ja.
Und dann kommt das, was du erwähnt hast, der Mut. Es gibt drei Wachstumsbremsen, Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. Die Wachstumsbremsen sind Feigheit, Faulheit und Fixierung. Mhm. Und die Wachstumsbeschleuniger gibt es ja auch. Wir haben die drei Bremsen, wir haben auch drei Beschleuniger. Mut, Liebe und Vertrauen.
Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückgehen und fragen, du hast vorhin gesagt, hochsensibel, jetzt geistern da ja noch andere Worte rum, wie überdurchschnittlich intelligent, hochbegabt, vielbegabt, dass wir da nochmal reingehen und schauen, was ist was ist die Gemeinsamkeit, wo unterscheiden sich die, ja, wo gibt es vielleicht Überschneidung, auch von den Prozentsätzen, also du hattest irgendwie, glaube ich, gesagt, 10% sind vielbegabt in der Gesellschaft. Ist das tatsächlich so?
Maximal. Mhm.
Also eher weniger als 10%.
Das Gleiche gilt auch für die hochsensiblen Menschen. Und die Hochbegabung, die ist ja definiert, sehr willkürlich, dass das Menschen sind, die eine kognitive Intelligenz mit einem IQ-Test gemessen von über 130 haben. Mhm. Also der mit 129 ist nicht hochbegabt.
Nicht hochbegabt.
Der mit 100, ja, ist ja voller Quark, ja. Ja. Ist voller Quark, ja. Weil wenn du, erstens, es gibt 70 verschiedene IQ-Tests, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Du kannst die in Einzeltestungen machen und in Gruppentestungen. Menschen, die ein bisschen sensibel sind, wie andere auf ihrem Stift Papier rumkritzeln, wie ich zum Beispiel, die oder wenn einer dann die Gummi vom Radiergummi, diese Gummischnipsel durch die Gegend pustet, ist mir passiert.
Hinterher hast du niedrigeren IQ, ist doch klar.
Naja, da habe ich dann, also ich habe bei Mensa. Mensa ist die Vereinigung der Hochbegabten, ist ein Verein. Um da Mitglied zu werden, musst du 130 haben in bestimmten anerkannten IQ-Tests. Irgendwann habe ich aus Jux und Dollerei bei denen auch mal einen Test gemacht. Das sind eben Gruppentests. Mhm. Und da hatte ich Werte zwischen 126 und 129. Also drunter. Dann kriegst du einen Brief. Sie dürfen gerne nochmal. Okay, will ich aber nicht. Ja. Und in Einzeltests bei Psychologen hatte ich andere Werte höher. Mhm. So, jetzt weiß ich nicht, was gilt denn jetzt? Und damit ist schon alles gesagt. Ja. Dazu kommt, und jetzt kommen wir ganz speziell zu unseren heißgeliebten vielbegabten Menschen, die Scanner-Persönlichkeiten oder die Multitalente oder Universalisten oder wie immer wir die nennen wollen. Die haben Intelligenzformen ausgeprägt, die in einem IQ-Test gar nicht gemessen werden. Mhm. IQ-Test misst logisch-mathematische, bildlich-räumliche und sprachliche Intelligenz. Diese drei feststehenden kognitiven Intelligenzformen. Manchmal ist ein Wissenstest, Allgemeinbildung oder Merktests dabei. Aber intrapersonelle Intelligenz, interpersonelle Intelligenz, kinästhetische Intelligenz, naturalistische Intelligenz, kreative Intelligenz, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz wird alles nicht gemessen. Na, ich glaube, in dem Buch, was du da gerade genannt hast, habe ich, glaube ich, 20 verschiedene Intelligenzformen beschrieben.
Viele, ja.
Und die sind nicht auf meinem Mist gewachsen, die sind bekannt. Ich habe sie einfach nur aufgezählt, die sind auch definiert in der Wissenschaft. Die werden aber in dem IQ-Test nicht gemessen. Zum Glück wissen wir heute viel mehr über soziale Intelligenz und emotionale Intelligenz und auch kreative Intelligenz. Das ist ja das Schöne, dass da auch durch die vielen Medien, die wir haben, mehr Bewusstsein entsteht. Und das ist eben das, wo die Vielbegabten sich zu Hause fühlen können. Mhm.
Also würdest du sagen, die Vielbegabten sind auch hochbegabt oder überdurchschnittlich begabt oder man kann es schlicht einfach nicht messen? Ja?
Beides. Ich kenne Hochbegabte, die sind gleichzeitig vielbegabt. Also kognitiv Hochbegabte mit einem hohen IQ, die sind gleichzeitig vielbegabt. Und ich kenne vielbegabte, die haben einen IQ-Test gemacht, sind unter 130 geblieben, was aber, wie gesagt, nur etwas über die dort gemessenen Intelligenzformen aussagt. Kann sein, kann auch nicht sein.
Mhm. Kennst du da Daten zu, also dass zum Beispiel vielbegabte auf jeden Fall überdurchschnittlich begabt sind, also über 100 ein IQ haben?
Nee, es gibt ja noch nicht mal eine einheitliche Definition von Vielbegabung. Da gibt's, wie willst du da was messen? Ja. Es gibt keine Definition, es gibt auch keine Forschung darüber. Mhm. Wäre mir völlig neu. Mhm. Nein, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm.
Jetzt wird häufig die Vielbegabung mit der Hochsensibilität in einem Atemzug genannt, also Hochsensibilität, sechster, siebter Sinn haben. Was ist, wenn ich jetzt sage, nee, den sechsten, siebten Sinn, den habe ich nicht. Bin ich dann vielleicht gar nicht vielbegabt oder gehört das gar nicht zusammen? Ist das was Eigenes?
Ja, es wird wirklich alles, diese Hoch-X-Themen werden viel in einen Pott geschmissen, ist auch logisch, weil so viele Überschneidungen da sind. Räumen wir da mal kurz ab. Genau. Hochsensibilität. Sensibilität ist nach meiner Definition eine stark ausgeprägte Wahrnehmung in den fünf körperlichen Sinnen. Mhm. Aristoteles, sonst nichts. Ja? Intensives Wahrnehmen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Geräuschempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, die Konsistenz im Mund. Das führt häufig zu einer stark ausgeprägten Reaktion, zum Beispiel bei Medikamenten. Oder auf künstliche Inhaltsstoffe, Gluten und Laktose und Chemikalien, Farbstoffe, Konservierungsstoffe etc. Körperliche Wahrnehmung. Und dann haben wir die Hochsensitivität. Das ist diese Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne hinaus. Das ist dann das Hellfühlen. Mhm. Na, das ist das Spüren von Stimmungen im Raum. Das kennt viele Menschen, ja, wissen, hier ist dicke Luft oder ob wir uns jetzt mögen ob wir gut miteinander können, ob ein Mensch einen belügt, ob er aggressiv ist oder verliebt ist. Auch die hochsensitiven Menschen können das spüren. Und natürlich gibt es sowohl in der körperlichen Hochbegabung, das ist nämlich die Hochbegabung der Sinne, sowohl die fünf körperlichen als auch die Sinne darüber hinausgehen, gibt es besonders stark ausgeprägte Experten. Es wird jeder nachvollziehen können, dass ein Tänzer oder Sportler oder Schauspieler eine besonders stark ausgeprägte Hochsensibilität haben muss, um sich dort in diesem Bereich auszudrücken. Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, wie Lehrer, wie Erzieher, wie Ärzte, wie Pflegekräfte, wie Coaches, Therapeuten, Berater, die sollten ganz stark ausgeprägte Hochsensitivität haben, weil dann spüren sie schon, in welche Richtung etwas gehen kann bei einem Menschen, mit dem sie gerade arbeiten.
Ja. Und dieses häufig sind dann so Fragebögen, irgendwelche Fragen, wie nehmen sie Dinge wahr, die andere Menschen nicht wahrnehmen? Das ist dann die Hochsensitivität in starker Ausprägung?
Ja, bei der Frage ist ja die Ausprägung noch gar nicht gefragt, ja, sondern einfach nur, ich nehme mehr wahr, ja. Es gibt viele Menschen, die haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht, weil das natürlich ihre Normalität ist. Ja, das ist meine Normalität. Ach was, das haben die gar nicht gemerkt. Da hinten in der Ecke, der Mensch, was der da macht, was der da tut. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass viele Menschen das nicht merken. Ja. Das hat sehr viel mit Lebenserfahrung zu tun. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, war ich gerade 40. Ja. Da habe ich natürlich eine andere Erfahrung gehabt als jemand, der sich mit 20 da anfängt mit zu beschäftigen und damit auch sein Leben neu hinterfragt.
Und dann gibt es alle Ausprägungen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder alle Kombinationen. Ich kann vielbegabt, hochsensitiv und hochsensibel sein. Ich kann vielbegabt und hochsensibel sein, aber nicht hochsensitiv. Ich kann nur vielbegabt sein, ohne die sensitiven und sensiblen Aspekte, oder wenn ich es richtig verstanden habe.
Alles möglich. Und hochbegabt auch, also die intellektuelle. Ja. all diese Begabungsformen sind, das ist wie ein Konfetti, musst dir vorstellen. Mhm. Unterschiedliches Konfetti.
Wenn ich merke, ich habe ein Kind, was vielleicht vielbegabt ist, um jetzt mal bei der Vielbegabung zu bleiben, was würdest du mir als Mutter raten, wie ich da am besten mit umgehe?
Oh ja, genauso wie bei allen Dingen, die das Kind dir liefert, ganz normal. Warum solltest du da aus irgendetwas draus machen? Lieb dein Kind so, wie es ist, Feierabend. Das ist die Kurzfassung. Lieb dein Kind so, wie es ist. Fördere das Kind mit seinen Interessen. Es ist völlig egal, um was es geht. Wenn dein Kind gerne Radios auseinanderbaut, dann geh zum Flohmarkt und besorg Radios oder Wertstoffhof. Ja. Wenn dein Kind gerne Geschichten erzählt, dann lausche seinen Geschichten. Wenn es gerne malt, dann nimm es so, wie es ist.
Ich habe da ein konkretes Beispiel. Meine Tochter spielt Geige mit mehr oder weniger großem Interesse und jetzt hat sie noch Interesse an einem anderen Instrument und am Klavier und am nächsten und so. Und dann kommen natürlich gleich irgendwie die Großtanten und sagen, naja, jetzt lasse doch erstmal das eine, man muss bei einer Sache bleiben, ja, und nicht gleich noch das nächste Instrument dazu. Und ich denke aber, meine Tochter, wenn sie wirklich vielbegabt ist, und es scheint für mich jetzt so zu sein, na, dann lass sie halt zwei Instrumente spielen, wenn sie zwei Instrumente spielen will. Und klar, wenn sie die dann nicht super toll macht, ja, ist doch egal. Sie hat Spaß und sie macht was. Ja. Geht ihren Fähigkeiten und Begabungen nach.
Exakt. Bloß nicht durch die Verwandtschaft ein Problem draus machen lassen.
Ja, das ist letztlich wieder die Gesellschaft, ne?
Na klar.
Zieh was durch, bring was zum Abschluss, konzentriere dich auf eine Sache.
Ja. Also sind so die Klassiker von, naja, rechts und links hast du die Scheuklappen und vorne ist ein Brett davor. Es gibt ganz viele Menschen, die so sind, die sich da nicht getrauen, auch noch nie den Impuls gespürt haben, drüber hinweg zu gehen, drüber hinweg zu sehen, mehr zu erfahren. Und das ist auch okay so, muss ja nicht jeder. Es ist voll okay. Nur werde ich dann zur Löwenmama und lasse nicht zu, dass meine Kinder von derartigen, ich sag mal, Gedankengut gebremst werden.
Ja, Das führt mich zur nächsten Frage. Es ist ja so, dass die Gesellschaft uns in vielerlei Hinsicht vorlebt, dass wir Spezialist zu sein haben. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und so weiter. Und mindestens 9 von 10 Menschen, für die funktioniert es ja gut, die ticken ja eher so, dass sie Spezialisten sind und eben Taucher und nicht die Scanner und Generalisten. Die meisten Personen oder viele Personen sehen halt dann, oder Vielbegabte sehen, 90% sind anders als ich, spezialisiere dich, fokussiere dich, hört man ja auch ganz oft. Also versuchen sie, sich zu spezialisieren, sich in dieses Korsett reinpressen zu lassen und werden dadurch häufig unglücklich oder leiden. Also wie lange habe ich gelitten und gedacht, ich müsste jetzt aber was finden, mich spezialisieren, mich entscheiden für eine einzige Sache. Die Personen, die kennen häufig das Konzept der Vielbegabung noch gar nicht. Wie erreichen wir die? Wir, die wir wissen und beraten. Was können wir da tun?
Also das Erste ist mal festzustellen, dass es einen unfassbar weit verbreiteten Irrtum gibt. Nämlich, dass wir alles das, was uns interessiert, in der Berufswelt realisieren müssen. Was ist das für ein Quatsch? Ich kann doch einen Job machen, und sagen, okay, das, was mich sonst noch interessiert, dann mache ich am Wochenende, Feierabend, Ferien. Ja. Wir haben 8.760 Stunden im Jahr. Wenn wir davon 8 Stunden am Tag schlafen, sind ungefähr 2.760 Stunden weg. Dann haben wir eine durchschnittliche Arbeitszeit, ich glaube, von 1.650 ist es, wenn du die Ferienfeiertage, durchschnittliche Krankheitstage abziehst, da bleiben immer noch 4.000 Ebbes, 4.060 glaube ich, oder 4.070 Stunden übrig. Da muss man die Proportionen sehen, ja. Also zuerst mal überlegen, was muss ich denn, was ist das Muss an Inhalten in meiner Berufstätigkeit? Was sein muss, sonst kriege ich Schmerzensgeld. Das darf nicht sein. Eindeutig nicht sein. Was ist das Soll, also muss, was sollte in meiner Berufstätigkeit enthalten sein?
Damit es mir entspricht, ne?
Genau. Und das Letzte ist, was kann. Ja. Muss, soll, kann. Und dann gibt es auch noch die Zeitschiene, die man nicht vergessen darf. Wir haben jetzt einmal die Zeitschiene mit unserer Lebenszeit. Wir haben aber auch die Zeitschiene mit kurz-, mittel-, langfristig. Was muss denn jetzt sein? Wo kann ich sagen, oh, pass mal auf, wenn ich das in 3 Jahren mache, ist auch noch gut. Und dadurch entzerrt sich dieser Gedanke, das muss aber jetzt alles in meinem Job mit drinne sein. Ja, wirklich zu realisieren, dass der Job durchaus auch für Sicherheit und Zufriedenheit und erstmal das Auskommen, ne, das Brot, und die Butter auf dem Brot meinetwegen, aber die Marmelade mache ich woanders. Das zu überprüfen. Wenn das geklärt ist, nein, so kann es nicht weitergehen, dann muss man sich umorientieren. Auch das gibt es ja an Möglichkeiten. Ich kenne überproportional viele Vielbegabte, die tatsächlich selbstständig geworden sind.
Und was denkst du, wie können wir diejenigen erreichen oder die da draußen sind und leiden und gar nicht wissen, dass sie leiden, weil sie vielleicht eine andere Persönlichkeit haben als all die um sie herum?
Naja, genauso wie wir es tun. Podcasts, Bücher reden. Schreiben. Ja. Drüber reden, Aufklärungsarbeit, Bewusstseinsarbeit. Ja. Das habe ich die letzten 20 Jahre immer gemacht. Ich habe ständig Vorträge, egal wo. Wenn du eine Tochter hast, sagst du, je nachdem, ob die im Kindergarten oder Schule ist, mach Aufklärung. Ich habe in Kindergärten Vorträge gehalten, in Schulen Vorträge gehalten, an Universitäten Vorträge gehalten, in Volkshochschulen, Bildwerken, du verdienst kein Geld mit. Ist klar, aber es war mir völlig egal. Ja, ich wollte einfach das Bewusstsein für meine Themenbereiche, also all diese Hoch-X, schärfen und wecken, und das ist sehr gut gelungen auch.
Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, es ist dir gelungen, ja. Ich werde mein Schärflein dazu beitragen, dass es auch weitergeht und noch breiter wird.
Ja, schön. Und das lohnt so sehr.
Ja.
Weil die Menschen, wenn sie dann glücklich sind und in ihre Kraft kommen, ja, das ist einfach wunderschön.
Und ich finde auch, es schlummert in unserer Gesellschaft so ein Riesenpotenzial. Also all die Vielbegabten, die ihre Potenziale nicht voll entfalten, weil sie denken, sie müssten sich vielleicht auf eine einzige Sache beschränken. Es schlummert da so ein Riesenpotenzial, das muss einfach geweckt werden für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Also das ist so meine Mission, ja. Du hast so schön in deinem Buch geschrieben, es kümmerte Leonardo da Vinci nicht, was man macht und was nicht. Mhm. Ja, also Leonardo da Vinci als ein Prototyp für einen Vielbegabten. Ja. Wie kann man denn zu so einer Einstellung kommen?
Ja, ich muss sagen, da bin ich sehr bevorteilt worden vom Leben. Ein kleiner Schwank daraus. Meine Mutter nahm mich und meine Schwester, als wir 14 und 15 Jahre alt sind, mal irgendwann zur Seite und hat gesagt, ich muss euch mal was erzählen. Als ich jung war, also in ihren 20ern, war ich sonntags in der Kirche. Wir reden von Ostwestfalen, katholische Kirche, in den 50er Jahren. Und ich trug eine Flanellhose, eine Jean-Paul Sartre Baskenmütze und einen Lodenmantel. Und die gesamte Verwandtschaft, Nachbarschaft, die ganze Gemeinde hat sich das Maul zerrissen. Wie kann sie nur? Und sie ist ja eh ein spätes Mädchen, die kriegt nie einen Mann ab, so wie die rumläuft. Ja, nicht mal einen Rock und so. Und mit 25 noch immer nicht verheiratet. Und dann sagt sie uns, ich erzähle euch das nur aus einem Grund. Weil ihr müsst wissen, die Leute zerreißen sich immer über euch das Maul. Immer. Da könnt ihr auch gleich das tun, was für euch passt. Und das stimmt, die Leute reden immer über dich, ja, ob du was tust oder ob du es nicht tust, ob du, den Nachsatz hatte ich vergessen, und dann gingen sie 2 Wochen oder 3 Wochen später im Rock hin, da haben sie wieder sich das Maul zerrissen. Ja, also dieses, es ist mir egal, was andere Leute über mich denken, hatte ich sehr früh inhaliert. Andere kommen dann ein bisschen später erst drauf, wenn sie merken, es bringt überhaupt nichts, wenn ich jemand anderem recht zu machen versuche. Der lebt doch nicht mein Leben, der steckt nicht in meinen Schuhen. Ja, everybody's darling is everybody's fool, sagen die Amerikaner. Also ich sage mal Arsch. Ja, was habe ich denn davon, wenn jemand anders sagt, oh, das ist aber nett, dass sie das so gemacht hat? Nichts. Gar nichts. Der andere ist happy, aber ich doch nicht.
Ja.
Also es geht hier an der Stelle um etwas, was wird auch von vielen Coaches nicht gerne so ausgedrückt, ich sage es trotzdem, gesunden Egoismus. Gesund. Gesund heißt nicht, ich gehe über Leichen. Aber ich lebe nach dem buddhistischen Merksatz, der Meister kümmert sich immer zuerst um sich selbst, weil er nur dann für seine Schüler da sein kann. Mhm. Wie kann ich ein tolles Beispiel als Mutter sein für meine Tochter, wenn ich nicht vorlebe, dass ich für mich selber sorge? Wenn ich nicht mir selber ein Spielfeld für meine Vielbegabungen suche, wo ich das ausleben kann? Wenn ich nicht selber meine Sensibilitäten und Begabungen und Talente lebe und damit ein Vorbild bin für die Menschen in meinem Umfeld? Das kann nicht funktionieren. Also sich wirklich um sich selber kümmern und nicht schauen, was andere denn dazu denken. Gesunder Egoismus, gesund, wichtig.
Letztlich ist uns das kognitiv, glaube ich, allen klar oder vielen klar mittlerweile. Die Umsetzung ist natürlich schwierig und da hilft vielleicht einfach nur die Erfahrung machen, es auszuprobieren und zu schauen. Ja. Es passiert nichts.
Ja. Ja, ich nenne das Erfahrungsvertrauen. Du brauchst Referenzerfahrung, nennen wir das in Therapie und Coaching, also eine Erfahrung machen, zu merken, ups, hat ja gar nicht wehgetan, ich lebe ja noch. Keiner hat gesagt, weil das wissen wir alle, das, was wir von über etwas denken, ist in der Regel viel schlimmer als das, was dann wirklich passiert.
Ja, oder was wir denken, was andere über uns denken könnten.
Ja, es ist auch unfassbar, wie wenig andere Leute das schert, was ich mache, wenn ich mir das vorstelle. Warum sollten die über mich sich derartig Gedanken machen? Hallo, ich bin doch nicht der Nabel deren Welt.
Dazu passt auch der Satz, den ich mir rausgeschrieben habe aus deinem Buch. Leonardo da Vinci zeigt, dass der Mensch sich beim Denken und Wahrnehmen niemals beschränken lassen sollte. Veränderungen entstehen für die Menschheit nur dann, wenn es Mutige gibt, die alles für möglich halten und sich gedanklich nicht kastrieren lassen.
Ja. Ja, das ist, also das Coaching-Verfahren, was ich mit meinem Mann entwickelt habe, ist das metakognitive Coaching. Metakognition ist tatsächlich mit dem Denken, dem Kognitiven zu arbeiten, aber darüber hinaus Meta übergeordnet. Also das Denken in Frage zu stellen, in Einklang mit dem Gefühlsleben zu bringen, aber auch mit spirituellen Aspekten. Nur zu wissen, nicht alles das, was wir anfassen können, ist die einzige Realität. Es kann Dinge geben, die darüber hinausgehen, metaphysisch, ja. Und sich da wirklich zu weiten, Horizonte zu weiten, das ist der wesentliche Inhalt.
Und das passt für Vielbegabte natürlich sehr schön, weil die sowieso schon mit so einem weiten Horizont kommen und denken, oder?
Ja, genau.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Kreativität. Also kreative Inspiration und neue Ideen zu haben, das kann ja Kreativität sein. Aber ich würde jetzt zum Beispiel von mir aus sagen, auch kreativ, ich weiß nicht, bin ja eigentlich gar nicht kreativ. Dabei sollte ich als Vielbegabte ja so qua Definition eigentlich kreativ sein. Wahrscheinlich bin ich doch kreativ. Hilf mir auf die Sprünge.
Ich bin auch überhaupt nicht kreativ. Weißt du warum? Weil wenn Leute kreativ sind, ne, das sind dann die, die basteln, die haben, genau. Die haben, die basteln und die malen und die sammeln, ist all so ein Krempel, ja. Interessiert mich überhaupt nicht. Wo ich kreativ bin, sind andere Dinge, ja, also zum Beispiel Bücher schreiben. Ist auch eine Form von Kreativität, Postcards zu machen, dich mit Technik zu beschäftigen. Definiere deine eigene Kreativität für dich passend. Kreativität, wirklich zu glauben, das ist ganz ulkig. Was gehört für dich zur Kreativität, ist ein wesentlicher Punkt, den ich mit Vielbegabten im Coaching immer bespreche. Weil das Thema Selbstausdruck und Kreativität gehört zur Potenzialanalyse, die wir zu Beginn eines Prozesses immer machen. Und da gibt es höchst individuelle Vorstellungen, was zum Selbstausdruck und Kreativität gehört. Das können wirklich produzierende Tätigkeiten sein. Also Kreativität wird häufig mit ich muss was herstellen. Ja, ich bastel was Schönes, ich stricke was Schönes, ich habe ein Journaling, ich schreibe jeden Tag, also was, ja. Muss es aber gar nicht. Es könnte auch ganz was anderes bedeuten. Und da den eigenen Selbstausdruck zu definieren, ist wichtig, weil wenn du den nicht definiert hast, kannst du ihn nicht leben.
Also ich bin kreativ, obwohl ich vielleicht gar nichts erschaffe, aber ich habe doch neue Gedanken und der Ausdruck ist mir wichtig und sowas in die Richtung. Ja.
Neue Gedanken, ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Neue Gedanken, neue Wege zu gehen, neue Lösungen zu finden, mit Menschen so zu arbeiten, dass sie neue Lösungen finden können für ihr eigenes Leben, das ist höchst kreativ.
Na stimmt, also du hast vorhin mal definiert, man ist Problemlöser oder habe ich so rausgehört, ja. Die Vielbegabten, die Neues lernen wollen und Problemlöser sind, also die müssen ja kreativ sein in dieser Definition.
Ja, genau, also nicht die eingefahrenen Trampelpfade, ne, sondern da, wo noch nicht so viel gegangen wurde, das mal auszuprobieren, das ist sehr typisch.
Ja. Jetzt schreibst du in deinem Buch auch, dass du deinen Eltern immer mal wieder viele Sorgen bereitet hast. Wie sieht es eigentlich mit deiner Altersvorsorge aus, Kind oder was auch immer dann da für Fragen kommen? Jeder Vielbegabte wird sie kennen. Wie nimmt man sich denn solche Sorgen?
Indem du wirklich irgendwann mal anfängst, Altersvorsorge zu betreiben. Weil das habe ich tatsächlich erst mit das Überlegen paar 40 gemacht, ja. Vorher habe ich gedacht, ach komm, noch lange Zeit und mach das nicht. Na, weil wenn du selbst, ich war seit meinem 23. Lebensjahr selbstständig. Ja. Heute ist es ja zum Glück auch anders. Ja. Auch Selbstständige zahlen heute ihre eigenen privaten Altersvorsorgungen. Ne. Ich habe damit erst angefangen mit über 40 und eine Rente, also wie das, was heute die meisten Menschen kriegen, eine Rente kriege ich nicht. Ich muss dafür selber sorgen. Ja. Und dieses anzuerkennen, auch hier wieder, ne, die Selbstfürsorge in die eigene Hand zu nehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Jetzt überfordert man die Mitmenschen, die Eltern oder die Partner oder so, ja, mit seinem vielbegabten Wesen häufig auch auf andere Art und Weise.
Ja, zum Beispiel?
Man ist sprunghaft, man muss wieder mal was Neues machen, was umziehen, man kann sich schlecht entscheiden, hat 1000 Ideen. Und mein Mann zum Beispiel sagt oft, du bringst dauernd eine neue Idee, ich weiß überhaupt nicht, woran ich bin und so, auf der Grundlage kann ich ja gar nichts mit dir zusammen entscheiden. wie kann ich leben, ohne dass ich meine Mitmenschen überfordere und trotzdem meine Begabung ausleben?
Ja, also an der Stelle erzähle ich dir meine liebste Coaching-Übung für dieses Thema, weil das können alle jetzt gleich mitmachen, die sich da irgendwie betroffen fühlen. Mhm. Es ist die Warenkorb-Übung. Mhm. Warenkorb-Übung. Ne? Ja, ganz einfach. Du oder ich, wir haben gerade die Idee, irgendwas Neues zu lernen. Oder irgendein Thema springt uns geradezu an und sagt, boah, ja stimmt, das ist ein Wort. Und dann fängst du an, Wikipedia zu lesen. Ja. Und kommst vom A nach B. Und denkst, ja, das ist ja interessant, darüber muss ich noch mehr lesen. Liest, was es so an Blogs dazu gibt. Und dann sagst du, aber mal gucken, was gibt's für Literatur dazu. Gehst bei Amazon, guckst dir die Literaturlisten an, liest die Bewertungen, liest die Kritiken dazu und sagst, pass auf, das brauche ich auch. Und dann kommt das in den Warenkorb. Du nickst heftig, ja, genau so ist das. Und was ich früher gemacht habe, ist Warenkorb, Klick, Bestellen, Kaufen. Mhm. Und dann kamen die Bücher an. Ich hatte in der Zwischenzeit, waren aber gerade mal 2 Wochen vergangen, bis ich dann gedacht habe, ach komm, so spannend ist es nur auch wieder nicht.
Ja. Kommt was Neues.
Da kommt was Neues. So, und die Warenkorbübung heißt ganz einfach, warte 4 Wochen Minimum. Ich habe auch Klienten, die haben sich 90 Tage gegeben, bis du aus einer Idee in die Umsetzung gehst. Warenkorb heißt jetzt, steht nur für Bücher, um mich schlau zu machen, gleich zu kaufen. Sondern tu das in den Warenkorb und vom Warenkorb in den Merkzettel. Kennst du vielleicht also eine Merkliste, die du dann so, und dann guckst du dir das in 4 Wochen nochmal an oder in 90 Tagen und sagst, ist das Thema immer noch relevant? Zum Beispiel beschäftige ich mich seit einer Woche mit Mentalisieren. Ne? Mentalisierungsbasierte Therapie passt wunderbar zur metakognitiven Richtung im Coaching und wollte also alles lesen, was es zur mentalisierungsbasierten Therapie gibt. Die Bücher, das habe ich in den Einkaufskorb getan, aber ich warte, ob ich zwischenzeitlich das, was ich wissen will, alles im Internet finde. Es gibt ja über vieles was. Und dann gucke ich mir das an und sage, ach nee, warte mal, ich habe ja schon das Ähnliche und das Ähnliche. Und dann werden die Dinger gelöscht. Wenn nach 4 Wochen oder 90 Tagen immer noch, und du kriegst glänzende Augen, ja, dann erst kaufst du das.
Ja, es lässt sich übertragen. Ich habe auch ganz viele Bücher hier, die kaufe ich, weil sie spannend klingen und nachher lese ich sie gar nicht, weil ich schon gar keine Lust mehr drauf war. Ich denke, ich weiß ja die Hälfte schon. Ja.
Naja, ich meine, es reicht ja auch, man liest das Inhaltsverzeichnis und denkt, kenne ich, das kenne ich noch nicht. Dann liest du das Kapitel. Ja, also dass ich mal wirklich ein Buch von vorne bis hinten durchgelesen habe, das kommt ganz selten vor bei Sachbüchern, ja. So querlesen, ne? Und dann auch mehrere durcheinander und dann ergänzen die sich. Das ist ganz spannend. Aber wirklich dann zu überprüfen, ist es noch relevant, das führt dazu, so eine gewisse Ordnung zu haben. Und das, und jetzt deine Frage zurück, beruhigt auch die Umgebung. Ich kaufe das nicht alles sofort und habe dann nur eingestaubte Bücher, die ich dann später bei Momox für mit viel Verlust verkaufen muss, weil meine Bücherregale nicht ausreichen. Also das war wirklich mein Hauptproblem. Irgendwann konnte ich nicht mehr Bücherregale kaufen.
Ja, und es lässt sich übertragen auch zum Beispiel auf die Frage, wo ziehen wir hin? Also das ist bei uns jetzt gerade so ein Thema, weil es viele Möglichkeiten gibt. Und ich komme irgendwie alle gefühlt jede Woche mit einer neuen Idee, also vielleicht ist es jede 3 Wochen. Das mache ich mal, warte 4 Wochen damit, bevor ich sie überhaupt äußere, damit ich irgendwie mein Gegenüber nicht überfordere.
Schreib es dir auf, mach dir deine eigenen gedanklichen Notizen, dass es nicht entfleucht. Und dann komm später drauf zurück, wenn du das Gefühl hast, ist immer noch relevant. Das ist tatsächlich ein Problem der Erleichterung für die Umgebung. Wirklich. Ich sage nur ein Beispiel bei mir. Ich habe eine Idee, ich brauche eine neue Seite auf der Website. Dann erzähle ich das meinen Mitarbeiterinnen. Ach Anne, können wir nächste Woche montags im nächsten Meeting dann nochmal drüber reden? Weil in der Regel brauche ich die dann schon nicht mehr. Aber ich habe es dann immer schon erzählt. Ich habe die verrückt gemacht und habe gesagt, pass mal auf, können wir denn nicht das und das und so ordnen und da anordnen und das können wir dann noch hier zusammenbringen. Und außerdem können wir dann eine neue Navigation dazu entwickeln. Und dann, ja, Moment mal, wir gucken mal, ob wir das wirklich brauchen. Die kennen das schon. Ne? Ja. Es beruhigt, wenn ich das nicht sage, sondern sage, kann ich das im nächsten Montagsmeeting immer noch erwähnen. Reicht völlig.
Gute Idee, ja, auch in der Mitarbeiterführung.
Oh ja.
Kennst du das auch, wenn du viele Informationen kriegst oder irgendwie im Internet rumguckst, hier was siehst, da was siehst oder zu einem Thema irgendwie was recherchierst und viele Leute vielleicht auch siehst, die dazu was machen und dann lähmt dich das? Kennst du diesen gelähmten Zustand? Das hat mal jemand als Freeze bezeichnet.
Überhaupt nicht. Ich kenne das überhaupt nicht. Freeze ist nur wieder eine andere Richtung. Das geht ja tatsächlich in diese verschiedenen Formen von Traumabewältigung. Ne? Es gibt die Leute, die stellen sich tot, dann gibt es die, die sind gelähmt, andere gehen zum Angriff über und wiederum andere verteidigen sich. Aber das geht wirklich in eine völlig andere Richtung. Nö, warum sollte ich mich da einschränken? Das ist schon eher eine Verhaltensstörung.
Kennst du dann auch nicht von deinen Klienten irgendwie, dass sie sagen, es ist zu viel einfach, zu überfordert?
Doch, zu viel, aber Freeze, sagen, nö, da mache ich gar nichts. Ne. Im Gegenteil.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Aber diese Sorge, sich nicht zu entscheiden, ne? Solange ich viele Möglichkeiten habe, fühle ich mich wohler, als wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, weil dann habe ich ja alle anderen ausgeschlossen.
Mhm. Ja.
Das kommt häufig vor, na klar.
Dieses Gelähmtsein oder Freeze war auch eher so gedacht, so ein Moment, wo ich merke, es ist zu viel. So. Und gar nicht so sehr, dass ich dann gar nichts mehr mache, sondern es braucht einfach einen Moment. Und dieser Moment ist halt eher unangenehm, weil ich würde gerne ins Handeln kommen und gleichzeitig merke ich, da sind so viele Sachen, die mich gerade irgendwie lähmen, weil es zu viel ist oder weil ich mir zu viele Gedanken dann wiederum mache. Ja, das ist so dieses. Einfach viele Gedanken im Kopf haben. Genau, ne, ist der Klassiker.
Der Klassiker, da wirklich metakognitiv dran gehen. Ne? Metakognitiv. Das erste heißt, ich glaube mir nicht alle meine Gedanken. Mhm. Wir müssen uns doch unsere Gedanken nicht glauben, hallo? Und wir müssen uns schon gar nicht zu Sklaven unserer Gedanken machen. Und da hilft es ganz enorm, wenn wir das Gleiche tun, nur nennen wir es da an der Stelle nicht Warenkorb, nämlich abwarten und nicht kaufen. Sondern abwarten und nichts tun. Sehr hilfreich dann zu meditieren. Zu sagen, mal langsam, ja, mal langsam, mit mir selber. Ja. Dann fällt diese, das ist ja eine Selbstüberforderung.
Ja.
Und diese Selbstüberforderung fällt dann irgendwann weg.
Ja. Der Klassiker, ja, dass man zu viele Gedanken im Kopf hat. Also nicht an, du sagtest, das erste ist irgendwie nicht alle meine Gedanken glauben.
Ja, im Grunde genommen kannst du auch das Ganze überspitzen. Ich glaube mir keinen einzigen meiner Gedanken. Mhm. Keinen einzigen.
Mhm. Und dann abwarten und nichts tun.
Mhm. Abwarten. Ne? Das, was wirklich relevant ist, kommt immer wieder. Mhm. Was wirklich relevant ist. Und dann zu überprüfen, kann ich denn auch nur mit größerer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass ein bestimmter Gedanke wahr ist oder nicht? Mhm. Weißt du, wie viel dann wegfällt von dem, wo wir uns selbst Stress machen? Darum geht es ja letztlich. Ne? Wir setzen uns selber unter Druck, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst. Manche sind auch sehr perfektionistisch. Mhm. Ja? Und zu sagen, nee, Moment, ich stelle das mal alles in Frage. Das löst unheimlich viel Druck auf.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Also nicht alle Gedanken glauben und die Gedanken, die dann da sind, mal in Frage stellen und gucken, sind die wirklich wahr? Ja, oder mir vielleicht auch gar keine Gedanken glauben. Dann abwarten, bevor ich tue und schauen, bleibt der Gedanke da und löst er sich vielleicht. Du hast was von Meditation erzählt. Machst du das regelmäßig?
Ja, ja. Ach, siehst du, kann ich denn nicht? Dahinter mir ist mein Meditationsplatz. Ja, da einfach immer einen schönen Platz haben, wo man sich wohlfühlt und zur Ruhe kommt. Ne, zur Ruhe kommen, die Gedanken zur Ruhe kommen lassen, den Körper zur Ruhe kommen lassen, schauen, was dann geschieht. Dann passiert einfach Entspannung und Erleichterung und du nimmst die Dinge auch nicht mehr so fürchterlich wichtig, auch dich selber nicht. Ja, und die Gedanken relativieren sich sowieso.
Hast du da einen Tipp für Vielbegabte, die vielleicht mit sehr vielen Gedanken im Kopf sich aufs Meditationskissen setzen oder denken, sie können nicht so zur Ruhe kommen?
Ja, das Wichtigste ist, nicht zu glauben, super wichtig, nicht zu glauben, dass in der Meditation die Gedanken verschwinden. Mhm. Und den Anspruch zu haben, ich meditiere, um weniger zu denken. Das ist so, wie wenn ich sage, denk mal bitte nicht an einen rosa Elefanten, liebe Sarah.
Ja. Und schon ist er da.
Schon ist er da. Nee, der Witz ist, diese Meditation zu nutzen, um den Gedanke, der kommt, vorüberziehen zu lassen. Mhm. Und da kommt der nächste. Vorüberziehen. Ich denke nicht nach. Wir haben ja auch die Sprache, die das ausdrückt. Ich denke nicht über etwas nach. Mhm. Der Gedanke kommt, ich lasse ihn ziehen. Das ist wie ein Wölkchen. Ne? Und ich beobachte die Gedanken, die kommen und gehen. Ich beobachte die bloß, ja. Die kommen natürlich und das mache ich heute zum Abendessen. Ach, haben wir uns noch nicht besprochen. Ja, okay. Ja, dann kommt der nächste Gedanke. Ich denke nicht nach. Sehr hilfreich ist, wenn man dann zum Beispiel zählt. Und wenn ich immer von 1 bis 10 zähle und dann wieder von vorne anfange, ist es schwieriger, unnütze Gedanken zu denken. Mhm. Die meisten Hochbegabten und Vielbegabten können es trotzdem, weil sie auf 2 oder 3 Schienen gleichzeitig denken können. Von 1 bis 10 zu zählen und dann bei 16 zu merken, ups, habe ich wieder nicht an dem richtigen Punkt aufgehört und wieder von vorne angefangen. Ja, okay. Das führt dazu, dass die Gedanken in eine andere Sortierung kommen. Mhm. Und irgendwann werden die Pausen zwischen den Gedanken länger. Mhm. Ja. Und das wird dann spannend, weil in den Pausen zwischen den Gedanken, da geschieht Neues.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mich zu meditieren hinsetze und ich hatte vorher am Tag noch nicht die Zeit, irgendwie meinen Gedanken nachzuhängen, dann kommen die automatisch und dann, weil einfach was da ist, was bearbeitet werden will. Mhm. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt erstmal. Ich sitze jetzt hier zwar zur Meditation, aber ich denke jetzt halt einfach erstmal 10 Minuten nach oder wie viel es dann werden. Und dann sind die Gedanken abgehandelt sozusagen, dann kann ich zur Meditation übergehen. Also einfach sich auch da nicht so unter Druck zu setzen, so ich muss jetzt von 100 auf 0 und meditieren.
Ja, genau. Ja.
Und auch nichts, was du gesagt hast, den Anspruch zu senken, mit der Meditation nichts erreichen wollen. Also vielleicht kommt ja was, vielleicht stellt sich eine Erkenntnis ein, Ruhe ein, eine Erdung ein, was auch immer, ja, aber das einfach nicht erreichen wollen. Das glaube ich, ja, auch ein Schlüssel. Genau. Das sagt man ja auch bei Meditation. Ja. Mhm. Wenn du jetzt einen Vielbegabten vor dir hast oder die Vielbegabten, die hier zuhören, was würdest du ihnen raten, was wir jetzt vielleicht im Laufe des Gesprächs noch nicht genannt haben? Gibt es da noch was, wo du sagst, das würde ich allen Vielbegabten gerne mitgeben?
Na, das Wesentliche habe ich schon gesagt, das ist dieser Weg der Freude zu gehen. Ja? Dazu gibt es schon noch einen Aspekt, den ich wichtig finde. Und der für jeden eine Erleichterung darstellt, wenn er sich damit dann auch beschäftigt, nämlich das spielerische, neugierige, kindliche wieder zu entdecken. Mhm. Ne, dieses spielerisch an Dinge heranzugehen, nicht mit verbissenem Ernst, sondern spielerisch mit Leichtigkeit, dann fällt der Weg der Freude nämlich auch leicht. Ja? Mhm. Einfach auszuprobieren, neugierig sein. Spielen mit dem Leben. Die Sprache sagt es ja auch hier wieder so schön. Dann beginnt der Ernst des Lebens, wenn jemand erwachsen ist. Naja, eben nicht. Ne? Wir dürfen auch voll erwachsen noch rumspielen und über die Stränge schlagen und Mut zu entwickeln, aber auch Übermut zu leben. Das sind wirklich so diese kindlichen Aspekte, nochmal in sich selber wieder zu aktivieren. Das macht einfach viel Freude und das Leben leichter.
Mhm. Dazu braucht es wieder, was du vorhin gesagt hast, wirklich die Bewusstheit und dann der Gedanke, die Entscheidung und den Mut, das umzusetzen letztlich. Ne? Mhm. Mhm. Das Vertrauen, genau. Irgendwo. Ich probiere es aus und mir kann nicht so viel passieren.
Ja, beobachte ein Kind beim Spielen. Ein Kind, das macht sich keine Strategie mal zuerst und verbietet sich, Dinge zu tun. Ne? Und dann sieht es hinterher aus wie bei Hempels und am Bett. Ja, ja, das Kindliche eben. Also nicht dieses Bewerten und Verurteilen zulassen.
Ja. Schön. Ich danke dir, liebe Anne, für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Ich habe auch wieder was Neues dazu gelernt. Und ich glaube, für alle Hörer auch super aufschlussreich und super spannend.
Gerne. Dankeschön.
Wenn auch du wissen möchtest, ob du ein talentierter Tausendsasser, ob du vielbegabt bist, dann gehe auf meine Website saragierhahn.de und mache dort kostenfrei den Test. Denn es ist so wichtig, dass wir alle unsere Persönlichkeit kennen und unsere Begabungen leben. Es schlummert ein so großes Potenzial in uns allen. Damit noch mehr talentierte Tausendsasser ihr volles Potenzial entfalten können, empfiehl diesen Podcast gerne weiter und hinterlass eine gute Bewertung. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Als Coach für talentierte Tausendsasser helfe ich dir, wenn du glücklicher leben willst. wenn du Klarheit für deinen nächsten beruflichen Schritt brauchst, wenn du produktiver sein oder zur Ruhe kommen willst. Sprich mich einfach an. Dein Tausendsasser-Coach Sarah Gierhahn.